Meine Lieben, morgen ist der fünfte Sonntag der sechs Passionssonntage, der Leidenssonntage Jesu. Dieser schöne Sonntag hat den Namen Judika. Darauf gehe ich dann gleich noch ein. Und es ist mein Lieblingstag im ganzen Jahr. Aus dem einfachen Grund, mein Geburtstag ist im Februar. Und im Februar Geburtstag haben ist eigentlich Fahrt. Es ist meistens schweinekalt und grausig und so. Kann man nicht so viel damit machen. Weihnachten ist natürlich auch cool. Nur am 24. halte ich im Allgemeinen mindestens drei Gottesdienste, was doch ein bisschen anstrengend ist. Und Judika ist deswegen so mein Tag. Aus dem einfachen Grund, weil ich da zum ersten Mal einen Gottesdienst, nicht Gottesdienst, sondern eine Predigt gehalten habe. Noch im Studium, im sogenannten homiletischen Seminar, also in dem Seminar, wo man predigen lernen soll, und weiß noch, in Leinz, in Wien war das, in der evangelischen Kirche, hatte ich da meine erste Predigt und es war einfach großartig. Ich war danach zwar komplett fertig, weiß noch, dass ich im Predigtnachgespräch nur lächelnd dort gesessen bin, überhaupt nicht mitgekriegt habe, was die Leute reden, aber es war wunderschön. Und deswegen ist Judika für mich der Geburtstag und Weihnachten zusammen. Aber noch viel mehr wegen der unglaublich tollen Texte. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Also, Judika. Judika ist lateinisch. Und das wissen Sie jetzt schon, diese ganzen Passionssonntage haben ihren Namen vom ersten Wort des ins Lateinischen übersetzten hebräischen Psalms, gibt es dessen 150, schauen Sie in der Bibel nach, kennen Sie noch, es sind wirklich 150. Und Judika ist deswegen sehr spannend, weil es heißt eigentlich, richte mich, beurteile mich, Justiz, Judika. Die Justiz judiziert. Gut, richte mich und führe meine Sache wieder das unheilige Volk. So beginnt dieser Gottesdienst morgen. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Unglaublich spannende Geschichte. Aus dem einfachen Grunde, weil das gehört jetzt in den Kern des Kerns des evangelischen Daseins. Von Martin Luther ist er überliefert. Er war der Universitätsprofessor und hat eine Psalmenvorlesung gehalten. Zum 34er ist er, glaube ich, gar nicht gekommen, bin nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es bei einem dieser Sätze sind relativ häufig in den Psalmen drinnen, war das irgendwas mit einer Größenordnung, ich lobe dich für deine Gerechtigkeit oder so. Und Luther hat daneben aufgeschrieben, handschriftlich in seinen Vorbereitungen für die Vorlesung, irgendwie so in der Größenordnung, unverständlich, wie kann man denn Gott dafür loben, dass er einen verurteilt? Das klassische mittelalterliche Glaubensbild, das natürlich bei Martin Luther bis zum sogenannten reformatorischen Durchbruch des gnädigen Gottes da ist, ist, dass wir alle Sünder sind und deswegen verurteilt werden. Ruhe ist. Und deswegen geht es dann alle ins Fegefeuer und da büßt man seine Sünden ab und dann wird man es aus Gnade erlöst, es sei denn, man ist so ein Held des Glaubens und kommt dann zu den Heiligen. Das war etwas, was ihn total geprägt hat. Jetzt mögen Sie drauf sagen, ja gut, es ist halt mittelalterlich, jetzt kommt der Spiegel wieder her mit der Reformation und so weiter und so fort. In Wirklichkeit hat sich natürlich gar nichts verändert. Nichts, absolut nichts. Die Menschen sind so. A, werden wir dauernd beurteilt. Es ist ja teilweise wirklich nur noch, ja, also ich versuche es dann schon lustig zu nehmen, wie Eltern, vor allen Dingen aber Mütter kleiner Kinder, darauf Wert legen, wann das Kind selber am Topf geht. Wann es zum ersten Mal geredet hat. Wann es den ersten Zwei-Wortsatz gemacht hat. Wann es, ich habe doch keine Ahnung, von mir aus Fahrrad fahren oder sonst irgendwas kann. Und all dies wird dann immer gleich bewertet, beurteilt. Also das Kind wird einen Nobelpreis kriegen. Also alle Eltern sind natürlich, Gott sei Dank, der Ansicht, dass ihr Kind das gescheiteste Kind auf der Welt ist und den Nobelpreis kriegen wird. Und das ist super, weil wenn die Eltern das nicht sind, ist das Kind wirklich sehr, sehr arm. Praktisch genommen stellt sich natürlich heraus, dass die gesamte Kindheit und bis also die erst Ausbildung vorbei ist, das kann sich jetzt irgendwie im Universitätsstudium macht, durch pausenloses Beurteilen da ist. Es ist kein Wunder, dass so viele junge Leute Selbstmord begehen. Und das hat jetzt nichts mit Corona oder sonst was zu tun. Das war dann nur etwas, was also die letzte Schutzschicht sozusagen von jungen Leuten weggekratzt hat. Und depressiv werden, weil sie werden immer beurteilt. Jede Stunde kommt irgendein wilder Mensch herein und macht eine Stundenwiederholung und beurteilt die. Die Jugend ist nicht lustig, ja. Und es geht natürlich immer so aus, dass der Mensch dies empfindet als eine Beurteilung, als ein Urteil über ihn selber. Das ist nicht so, dass man locker hingeht und sagt, naja gut, das ist halt jetzt ein Fünfer gewesen in Mathematik oder so, sondern es wird natürlich empfunden als und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt über das ganze Leben ausbreiten. Seien Sie sich ehrlich, wie Sie sich fühlen, wenn Ihnen Menschen blöd kommen, ganz einfach gesagt, gut wienerisch, wenn Ihnen die blöd kommen und Ihnen, Sie zu spüren lassen, dass Sie ungenügend sind. Nicht vielleicht nicht genügend, aber ungenügend. Sie sind entweder zu jung oder zu alt. Sie sind entweder ein Mann oder eine Frau. Ist jedes Mal falsch. Sie sind zu wenig engagiert oder zu viel engagiert. Also sie machen immer was falsch. Und das Thema dieses Sonntagsjudika ist ganz einfach die Tatsache, dass das nicht gut ist. Es ist sogar zerstörerisch. Und damit läuft die Sache auf eine Geschichte hinaus, nämlich so geht's nicht. Das ist lebens- und menschenfeindlich, das ist eh das Gleiche, mehr oder minder, dieses ständige Beurteilen. Der Mensch hat nur eine Möglichkeit hinauszugehen, dass er sagt, okay, ihr glaubt, dass ihr mich beurteilen dürft, das könnt ihr vergessen, ich lasse mich nur von Gott beurteilen. Plus diesem urevangelischen reformatorischen Durchbruch und ich weiß, dass um Jesu Christi willen das Urteil positiv sein wird. Und es ist unglaublich wichtig. Nun, es gibt natürlich Strömungen, die immer sagen, na, das ist ja Blödsinn, das ist so mittelalterlich, aber das gibt es ja in der evangelischen Theologie, das müssen wir doch anders sehen und so weiter und so fort. Das ist nur so eine mittelalterliche Obrigkeitsgeschichte. Anschmorn, das ist unser tägliches Leben. Und aus dem Be- und verurteilt werden gibt es eben genau diese eine wunderbare Möglichkeit des Aussteigens. Über mich urteilt Gott und sonst gar keiner. Und sein Urteil wird positiv sein. Nun, der zweite Teil dieses Eingangspsalms ist natürlich der und führe meine Sache wieder das unheilige Volk. Also unheilig ist in dem Fall gemeint, Leute, die sich um die Gebote Gottes überhaupt nicht kümmern. Das ist also, heilig heißt eigentlich, du lebst in Bezug auf Gott und unheilig ist eben, dir ist das völlig wurscht, du tust einfach, was du willst. Das erleben wir auch alle. Also jeder hat in seinem Leben schon Mobbing erlebt. Jeder hat in seinem Leben schon irgendwelche völlig überfordernden, furchtbarsten Dinge erlebt. Und es ist ganz, ganz, ganz zentral, dass man sich dann an Gott wendet und sagt, führe meine Angelegenheiten, führe meinen Fall. Hier sind wir wieder vor Gericht sozusagen, wieder diese Typen, die mir ja ans Leben wollen. Es ist so wesentlich, weil jede andere Variante führt zur Rache. Und wenn wir beginnen, mit Rache zu arbeiten, dann ist ganz furchtbar, weil Rache nimmt kein Ende. Rache nimmt erst dann ein Ende, wenn es Vergebung gibt. Wir schauen in diese Welt hinein und wir sehen Unglaublichkeiten. Also es ist alles, also ich verstehe das alles nicht mehr. Ich sage es Ihnen jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich. Ich verstehe nicht das Phänomen des russischen, und ich darf es jetzt sagen, bitte nicht böse sein, auch ukrainischen Oligarchen, Die Leute sind so wahnsinnig reich, so jenseits von Gut und Böse reich, dass es einfach absurd ist, es ist lächerlich. Warum wollen die nur reicher werden? Warum machen die da Verbündnisse mit den jeweiligen politischen Machthabern, um noch reicher zu werden? Das ist doch ein Blödsinn. Du hast doch davon nichts. Du kannst deinen Hintern gleichzeitig nur in einen Rolls-Royce pflanzen. Mehr geht nicht. Von mir aus hast du halt 7. Dann hast du halt jeden Tag einen anderen. Vergönne ich dir, wenn du viel weiterbringst und ein guter Arbeitgeber bist und so weiter und so fort, dann sollst ja von mir aus 30 oder 31 Rolls-Royce haben für jeden Tag im Monat. Das passt schon. Mir ist das wurscht. Ja, freue mich für dieses schönes Auto wahrscheinlich. Ich habe hier und einen gesehen, gerade die alten sind wirklich wunderschöne Autos. Vergönne ich jeden, der es hat. Aber diese Gier, diese unglaubliche Gier, wenn man in den Ukraine-Krieg hineinschaut, ja, was will er denn noch, der Herr Putin? Jetzt hat er, es ist doch eh schon der Zar. Seien wir uns ehrlich, ja? Die Krim hat er sich geschnappt. Verstehe ich noch, man gibt nicht auf, was Katharina die Große erobert hat, dann ist man kein guter Zar. Okay, soll sein. Bitte. Und da hat er seinen Kriegshafen, sein Sevastopol und so weiter und so fort. Das ist mir doch alles völlig wurscht. Für den normalen Menschen, der dort lebt, wird sich wahrscheinlich relativ wenig ändern. Deswegen ist es mir relativ wurscht. Aber es ist keine Ruhe. Es ist einfach keine Ruhe. Es wird immer mehr. Und je mehr es wird, desto größer ist das Gefühl der Art des Bedrohtseins. Jeder bedroht einen. Und das ist einfach ganz furchtbar. Die relaxtesten Leute sind die, die halt irgendwie genug zum Überleben haben, eine kleine Wohnung, können sie gerade heizen und so. Die sind oft sehr relaxed, währenddem die, die eben Geld schwimmen und in der Macht schwimmen, im Dauerstress sind. Also die haben auch nichts davon, von ihrem Leben. Das heißt Folgendes. Wir müssen unsere Sache schon auch Gott übergeben. Und das ist mein fester Glaube, dass dann Gott schon was tut. Rache zu üben ist sinnlos. Natürlich wird man alles tun, was man tun kann und was weiß ich, einen Arbeitsplatz suchen oder was auch immer. Man wird hier wirklich wesentliche Dinge tun, die in den eigenen Fähigkeiten sind, aber man wird hoffentlich niemals zur Rache übergehen. Weil dann ist alles kaputt und zwar nicht nur für einen selber, sondern das ist das unglaublich Furchtbare, sehr oft über Generationen hinweg. Man sagt halt in der Familienpsychologie, solche Geschichten dauern gern mal 3 Generationen. Und wollen Sie das Ihren Kindern und Enkeln wirklich antun? Wollen Sie das denen antun? Hat es irgendeinen Sinn? Bringt Sie das irgendwie weiter? Denken Sie an Ihre Kinder, an Ihre Enkel. Sie üben Rache und die Last liegt über 3 Generationen auf den Menschen nah. Gott, führe meine Sache wieder das unheilige Volk. Mir aber mache klar, dass ich richtig bin durch deine Gnade. Amen und einen gesegneten Abend und morgen einen wunderschönen Sonntag.